Vis-à-vis.
Die Europäische Union, also Parlament und Europarat, haben erst letzten Sommer das sogenannte Netto-Null-Industriegesetz, also eine Verordnung, beschlossen. Das Ziel, grob gesagt, saubere Technologien zu einem erheblichen Teil auf europäischem Boden zu produzieren, um unabhängiger vom Weltmarkt zu werden. Und die Lausitz will die erste Modellregion in ganz Europa sein, in der dieses Ziel umgesetzt wird. Herr Niggemann, ist das nicht eine Nummer zu groß? Das verschlägt einem ja fast den Atem.
Nein, überhaupt nicht. Wir befinden uns mitten im Strukturwandel. Wir sind eine klassische Energieregion, eine klassische Industrieregion, verstehen uns als Industrieregion, wollen das auch bleiben. Wir wollen das auch nach dem Kohleausstieg bleiben. Und dafür brauchen wir neue Industrie. Und das passt eigentlich perfekt zu uns. Wir haben freie Industrieflächen. Wir haben eine positive Einstellung der Bevölkerung zur Industrie. Wir haben Stromnetze, mit denen man viel machen kann. Wir haben einen erneuerbaren Energienüberschuss. Und vor allen Dingen haben wir im Rahmen des Strukturwandels ganz viele spannende Forschungseinrichtungen in die Lausitz bekommen, von Zittau bis Cottbus, rund um Dekarbonisierung, Energiewende. Und das muss ausstrahlen auf die Wirtschaft. Und deswegen passt das alles sehr gut. Zudem kennt sich die Region, hat sich im Rahmen des Strukturwandels geeinigt, gefunden, vertraut sich, und hier können die Kommunen Hand in Hand mit der Wirtschaft vorangehen.
Sie haben schon so ein paar Stichworte für die Voraussetzungen gerade genannt. Ich glaube, die EU hat 19 Vorgaben gemacht, die erfüllt werden müssen, und die Lausitz hat sich in einem Papier, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, ich glaube 4 oder 5 rausgepickt. Warum die und welche sind es konkret?
Es geht um Netto-Null-Technologie. Es ist Netto-Null-Technologie, so ein komisches Wort. Was ist das eigentlich? Das sind Technologien, die man braucht, wenn man klimaneutral werden will. Dazu gehören Batterien, also Batteriefabriken in dem Fall. Fabriken für die Produktion von Photovoltaik, von Windrädern, aber auch sogenannte Power-to-X-Technologien, also wo Stromüberschüsse verwendet werden, beispielsweise um Wasserstoff herzustellen oder auch Kerosin. Andere Möglichkeiten. Und wir haben überlegt, okay, wo hat denn die Lausitz Vorteile? Also wir sehen die Stärken der Lausitz, gerade bei den Themen, alles was mit Energiespeicherung zu tun hat. Hier haben wir tolle Forschungsprojekte, aber auch schon erste kommerzielle Projekte. Umwandlung von Überschüssen aus erneuerbaren Energien, halt in Wasserstoff, in Flugbenzin. Aber auch intelligente Stromnetze und auch alle Möglichkeiten der Sektorenkopplung wollen wir nutzen. Und da sehen wir die Stärken der Lausitz, weil wir dort sowohl Unternehmen haben, Investoren, die bereitstehen, aber auch die entsprechenden Forschungseinrichtungen, die ihren Ergebnisse halt auch in der Praxis Anwendung finden müssen.
Nun gibt es seit knapp fünf Jahren das Kohleausstiegsgesetz. 2038 ist auch in der Lausitz Schluss, und begleitend ein Strukturstärkungsgesetz, was etwa 40 Milliarden Euro deutschlandweit in die Reviere gibt, um eben nicht die Fehler vom Anfang der 90er zu machen, dass die Region, die Reviere ins Industrielose, ins Bodenlose fallen. Die brandenburgische Lausitz bekommt etwas mehr als 10 Milliarden in diesem Prozess ab. Warum braucht es noch ein zusätzliches Projekt Netto Null, wenn doch sowieso schon so viel passiert?
Die Gelder aus dem Strukturwandel sind doch irgendwann weg. Die sind für einen Übergang gedacht. Und nach dem Übergang muss diese Region allein auf eigenen Beinen stehen. Da muss Wertschöpfung vor Ort sein. Wie beispielsweise die Forschungseinrichtungen, die ich genannt habe, die werden jetzt finanziert aus Strukturgeldern. Wenn aber nach 2038 nicht die entsprechende industrielle Anwendung der Ergebnisse, die industriellen Partner da sind, werden die möglicherweise auch wieder ihre Koffer packen. Also wir müssen diese Chance jetzt nutzen, ein Ökosystem aufzubauen, bestehend aus halt Forschung und auch Anwendung und industrielle Produktion, dass man hier auch gar nicht mehr weg will. Die EU hat diese Verordnung erlassen, weil sie nicht so sehr abhängig sein möchte vom EU-Ausland, was diese Netto-Null-Technologien angeht. Und dort geht es ganz klar auch um Geschwindigkeit. Wenn ich also mich entscheiden kann, investiere ich in Asien, in Europa, in Amerika, und ich habe ein tolles, innovatives Produkt bei einer dieser Technologien, habe ich halt den Vorteil, dass ich in Asien und Amerika zurzeit deutlich schneller bin. Also ich habe die Idee, ich habe das Geld, ich will die Fabrik bauen und kann auch relativ zügig damit anfangen. Bei uns haben wir sehr langwierige Planverfahren, Genehmigungsprozesse. Das alleine ist schon ein Grund, oft nicht in Europa zu produzieren. Deswegen spielen diese schnellen Genehmigungsprozesse so eine ganz große Rolle bei einem Net Zero Valley. Das alleine ist es aber nicht. Es geht auch um eine sogenannte Net Zero Academy. Ja, hinter diesem Namen verbirgt sich, dass diese neuen innovativen Technologien Qualifizierung brauchen, die unser Qualifizierungsrahmen gar nicht hergibt. Das heißt, dort braucht es Aus- und Weiterbildung, um auch die Fachkräfte für diese neuen Technologien entsprechend zu qualifizieren.
Sie hören das RBB 24 Inforadio mit dem Vis-à-vis heute mit Markus Niggemann. Der ist nicht nur Kämmerer der Stadt Cottbus, sondern auch Sprecher der Taskforce Net Zero Valley. Es geht um die Umsetzung einer EU-Verordnung, wonach bis 2030 40% der sauberen Technologien möglichst auf europäischem Boden erzeugt und produziert werden sollen. Es gab vor ein paar Tagen eine Reise nach Brüssel und dort wurde dann formal dem Binnenmarktkommissar Séjourné die Bewerbung um das Net Zero Valley übergeben. Das ist ein symbolischer Akt gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Die Leute fragen natürlich, wann geht es los mit diesem Net Zero Valley? Wann passiert was praktisch? Wann sieht man was?
Streng genommen haben wir den Antrag sowohl dem EU-Binnenmarktkommissar als auch den beiden Staatssekretären aus dem sächsischen und brandenburgischen Wirtschaftsministerium übergeben. Denn die Europäische Union hat die Mitgliedstaaten ermächtigt, Net Zero Valleys auszuweisen. Und Deutschland als föderales Land hatte die Bundesländer ermächtigt. Das heißt, der formale Ausweisungsbeschluss erfolgt durch die Bundesländer. Wir können natürlich nicht genau sagen, wie lange das dauert, weil es wird Rückfragen geben, es wird noch Änderungen geben, vielleicht wird es auch notwendig sein, irgendetwas nachzuarbeiten an dem Antrag. Wir sind allerdings gute Hoffnung, dass wir im Sommer diesen Ausweisungsbeschluss bekommen und wir dann tatsächlich auch Europas erstes Net Zero Valley sind. Parallel dazu müssen wir auf der einen Seite an Strukturen vor Ort arbeiten, dass dieses Net Zero Valley auch mit Leben erfüllt wird. Wir müssen diese schnellen Genehmigungsprozesse halt auch implementieren, gerade auf kommunaler Ebene. Wir diskutieren auch gerade, ob wir ein Modellprojekt für KI in der Verwaltung diesbezüglich ins Leben rufen. Wir kämpfen uns auch durch den Dschungel der Verantwortlichkeiten, durch Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Ministerien, zwischen Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Aber wir erfahren auf allen Ebenen auch sehr viel Wohlwollen und sehr viel Interesse und Motivation, hier endlich mal zumindest im Rahmen von Net Zero Valleys diesen Knoten zu durchbrechen und über Bürokratieabbau nicht nur zu sprechen, sondern auch tatsächlich mal umzusetzen.
Also Schnelligkeit haben Sie schon als Stichwort gebracht. Wenn ich mir nochmal das Zeitschema anschaue, im vergangenen Jahr, im Februar, war eine Kommunalpolitiker-Delegation, die sogenannte Lausitz-Runde in Brüssel. Das war noch kurz bevor die EU-Kommission überhaupt den Impuls gegeben hat zu diesem Netto-Null-Industriegesetz, was dann im März rausging aus der Kommission. Im Sommer hat dann Europarat und EU-Parlament zugestimmt. Und Sie haben schon im Februar schon den Finger gehoben, Achtung, das wollen wir. Jetzt deklinieren Sie gerade durch, dass Sie quasi das Pilotverfahren sind. Ist das eigentlich immer noch ein großes Abenteuer, dass man am lebenden, am offenen Herzen sozusagen diesen Prozess miterleben kann? Oder ist das manchmal auch sehr mühsam, weil Sie sind ja im Hauptberuf eigentlich noch Kämmerer und Sie müssen eigentlich einen anderen Job machen und jetzt ist das hier quasi auf einer quasi ehrenamtlichen Basis, dieses riesen EU-Monster-Pilotprojekt auch noch schultern zu müssen?
Es ist beides. Es ist unheimlich spannend und motivierend und gleichzeitig auch sehr mühsam, weil es natürlich zusätzliche Arbeit auch ist. Das müssen die Verwaltungen derzeit mit eigenem Personal zusätzlich zu den normalen Aufgaben, die es auch nicht wenig sind, stemmen. Aber wir sind alle hoch motiviert. Als die Europäische Union diese Verordnung erarbeitet hat, noch bevor sie erlassen hat und wir schon wussten, wir wollen das unbedingt werden, haben wir auch intern diskutiert, wie machen wir denn das? Warten wir ab, bis alles ausdetailliert ist und wir dann prüfen, ob das was für uns ist? Oder sagen wir, Mensch, solange das gar nicht klar ist, wo die Vorteile sind und wie das genau ausgestaltet wird und wie die Prozesse laufen, machen wir da einfach mal Vorschläge, ja, wie das sein soll. Und wir freuen uns darüber, dass alle Ebenen dankbar darüber sind, dass wir Vorschläge machen. Und wir können dadurch gerade auch unsere Wünsche, unsere Sicht in den Prozess auf allen Ebenen hineinbringen. Und wir werden gehört und können mithelfen, dass ein Net Zero Valley dann am Ende das auch ist, was wir uns davon erhoffen.
Nun ist Europa groß und die Lausitz ist nicht die einzige Region, die sich interessieren wird. Spüren Sie schon so ein Stück weit, dass andere Regionen Kontakt zu Ihnen aufnehmen, dass die gucken, was machen die da eigentlich? Ist es was für uns? Also ziehen Sie schon Interessenten nach?
Tun wir, sowohl aus Deutschland als auch aus dem europäischen Ausland, die uns fragen, wie habt ihr das gemacht, was habt ihr dort vor? Es gibt durchaus auch unterschiedliche Ansätze in anderen Ländern. Dort muss nicht unbedingt ein Antrag von einer Region gestellt werden, sondern die Mitgliedstaaten erarbeiten selber die Vorschläge für Valleys. Aber wir sind im Austausch mit anderen und wir freuen uns auch darauf, dass andere auch Net Zero Valleys werden wollen, weil man gemeinsam dann doch auch mehr umsetzen kann und auch durchsetzen kann, beispielsweise beim Bürokratieabbau. Wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir aber trotzdem die Ersten sind und dadurch diesen First-Mover-Vorteil haben, dass wir halt Einfluss nehmen können auf die entsprechende Ausgestaltung eines Net Zero Valleys und wir erzeugen auch unglaublich viel Aufmerksamkeit überregional, auch innereuropäisch, sogar außereuropäisch, weil mit dem Net Zero Valley jetzt überall die Lausitz verbunden wird.
Das EU-Ziel geht auf 2030, das ist nicht mehr lang hin, 5 Jahre, wenn wir mal so 1-2 Jahre vorausgucken und wenn wir uns dann wieder unterhalten, was glauben Sie, wie hat sich die Lausitz bis dahin möglicherweise im Verstand zu heute verändert durch das Net Zero Valley?
Das ist genau die Frage. Ich kann Ihnen sagen, was unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch diesen Prozess, durch die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, plus die Vorteile, die wir dann durch das Net Zero Valley dann bieten können, tatsächlich einige große Investoren angezogen haben, in der Lausitz in diese Netto-Null-Technologien zu produzieren. Eigentlich müssen die Bagger, um die Fabrik dafür zu bauen, relativ bald kommen. Und da werden wir nicht über 28, 29 sprechen können. Sondern dann müssen in 1-2 Jahren schon erste Erfolge vorzeigbar sein.
Markus Niggemann, danke fürs Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.